Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich einen extrem spannenden Gast. Er war nämlich einmal bei Google gewesen, nur schon das ist spannend, hat Finance und Banking studiert, hat dann ein Startup gegründet und über Venture Capital finanziert, also in grössere Summen und so weiter, wirklich aufgenommen, hat das dann verkauft, ist nachher in ein Corporate Startup rein, hat dort die Geschäftsführung übernommen, also das heisst, ein Startup, das von anderen Firmen gegründet worden ist, wenn er kein Eigenkapital hatte, hat dann das auch wieder aufgehört und ist jetzt in seinem Bootstrapped-Startup tätig, also selbst finanziert. Er hat also wirklich so die ganze Bandbreite gefühlt von der Unternehmerwelt schon abdeckt und kennengelernt. Und darum freue ich mich extrem auf das Gespräch. Mein heutiger Gast ist der Phil Loiacono. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baloise. Bei der Baloise findest du alles rund ums Firmagründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloise.ch/firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloise.ch/firma-gründen. Was für einen schönen Nachnamen. Hoi, viel schön bist du, wie geht's?
Ciao, Nico. Hoi, freut mich.
Ich mich auch. Wow, du hast wirklich mega viel erlebt schon und gelernt. Ich möchte gerade sagen, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Mentor hat dir mal gesagt, bis du 35 bist, musst du auch all die Sachen machen, musst du deinen Rucksack füllen und lernen. Das ist das Wichtigste. Hast du das Gefühl, du hast das ausgeschöpft?
Ja, ich glaube definitiv, ja. Also ja, er hat konkret gesagt, schau, bis 35 ist einfach wichtig, dass du nicht aufs Monetäre optimierst, sondern auf den Rucksack optimierst quasi. Und du kannst nachher immer noch schauen, dass es dann auch finanziell irgendwie passt, oder? Und ich glaube, das habe ich durchaus gemacht. Also ich habe enorm viel gelernt, ich habe eine gute Anzahl Fehler auch gemacht entlang vom Weg und darum, ja, das ist immer eine gute Möglichkeit zum Lernen.
Gut. Ich glaube, wir könnten über jede von deinen Positionen, von diesen drei Startups, eigentlich eine ganze Podcast-Folge füllen. Ich probiere das aber jetzt in die eine Folge rein zu quetschen. Darum fang mal an. Du hast 2014 dein Ding gestartet mit Kollegen. Wie ist es dazu gekommen? Was war die Idee gewesen? Was ist passiert?
Ja, genau. Ja. 2014 haben wir eigentlich, also ich bin noch im Master gewesen, eben Finance und Banking, wie du gesagt hast, und kann dann eigentlich bei Google in Dublin ein Praktikum machen. Und dort habe ich meine beiden Mitgründer kennengelernt. Das war ein Holländer und ein Schwede gewesen. Und wir haben auf einem Roadtrip haben wir gesagt, hey, es gibt so viele Möglichkeiten im Finanzbereich und so viele Ineffizienzen und spannende Geschäftsmodelle. Dann haben wir gesagt, gut, das können wir machen, oder? Wir können dort Working Capital überbrücken, also Zahlungsfristen überbrücken über eine Plattform. Das ist eigentlich simpel. Wir haben gesagt, gut, viele KMU kämpfen mit langen Zahlungsfristen, vor allem wenn sie Dienstleistungen oder Produkte an Grossfirmen liefern. Und das können wir eigentlich lösen, indem wir es wie als Anlageklasse Investoren zur Verfügung stellen. Also wenn sie zweiseitige Plattformen bauen und haben sie mit dem eigentlich an den Markt gegangen, 2015 dann.
Kannst du das schnell konkreter sagen, also nur, dass es verständlich ist. Das heisst, ich bin eine Firma, ein kleines KMU, ich habe einen Grosskonzern, das ist mein Kunde. Im Normalfall ist es dann eben so, der Grosskonzern handelt sich lange Zahlungsfristen raus, weil er ja das kann. Und dann muss ich meine Dienstleistung erbringen, mein Produkt verkaufen und komme das Geld erst 3 Monate später rüber. Und das ist für mich natürlich ziemlich verschissen als KMU. Also habe ich die Möglichkeit gehabt, irgendwie weite offene Rechnung über eure Plattform an jemand anderes weiterzugeben, dass ich das Geld heute bekomme, halt für einen gewissen Discount, oder?
Ja, ganz genau. Es ist eigentlich gut zusammengefasst. Oder unsere grösste Industrie war eigentlich die Pharmaindustrie gewesen. Also, und dort haben wir genau halt alle die kleineren Zulieferer, die Roche, Novartis und so geliefert haben, das ist eigentlich immer das Gleiche gewesen, oder? Die haben zwischen 3 und 6 Monate müssen warten, bis die das Geld bekommen haben für ihre Rechnungen. Und KMU sind jetzt nicht alle so perfekt gemanagt, dass sie den Cashflow immer super im Griff haben. Also da ist immer mal wieder zu Cashflow-Problemen gekommen, halt eben jetzt gerade so das klassische Beispiel war, ja, die Löhne sind fällig und du hast recht viel offen in den Debitoren. was kannst du machen? Du kannst die eigentlich liquid machen, oder? Innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Und da sind die Investoren eigentlich eingesprungen, haben die Liquidität in 24 Stunden zur Verfügung gestellt. Und sie haben dann nachher die 3-4 Monate, oder wie es auch da war, oder halt gewartet. Und das ist eigentlich, ja, wie du gesagt hast, auf einen Discount auf die Rechnung, oder? Mhm. So hat das funktioniert.
Okay, gut. Also, das war Geschäftsidee, ihr habt gestartet und es hat recht gut funktioniert.
Ja, das hat, also rückblickend ist mir immer schleuer. Also es hat insofern gut funktioniert, dass sicher die Sales Story ist sicher gut gewesen und das ist auf recht grossen Anklang gestossen in der Venture Capital Szene auch. Das ist auch sicher auch gerade dort ein bisschen ein Hype-Thema gewesen, oder? Die ganzen Peer-to-Peer-Plattformen. Auch bei uns. Also wir haben dort dann auch wirklich gemeint, komm mal, das Peer-to-Peer, das macht sehr viel Sinn, weil du quasi wie eigentlich Bank als Intermediär ja ausschliessen, so, wenn du so willst, oder? Hat sich dann jetzt halt schon auch rückblickend jetzt dann schon gezeigt, ja, es hat auch Schwächen, das Geschäftsmodell. Aber ja, es hat eigentlich gut funktioniert, insofern, dass wir recht gut an Finanzierung gekommen sind. Mhm.
Und dann, wie ist es gewachsen, woher ist es gegangen, warum irgendwann verkauft wurde?
Ja, also wir haben sehr einen wilden Ritt gehabt, muss ich sagen. Oder? Ich habe insgesamt 6 Jahre lang dürfen führen. Wir sind im Höhepunkt sind wir knapp 40 Mitarbeiter gewesen. Wir haben sehr, sehr gute Finanzierung bekommen, wie ich gesagt habe. Wir sind von der Schweiz auf Deutschland expandiert. Wir haben dort dann aber schon einen massiven strategischen Fehler gemacht, auch, wo ich mittlerweile muss sagen. Also wir haben eigentlich parallel geografisch erweitert und das Produkt erweitert. Also wir sind produkttechnisch, haben wir wie so gesagt, wir geben kurzfristige Kredite und wir geben auch die Möglichkeit, zum die Rechnung effektiv verkaufen, also auch das Kreditrisiko verkaufen. Oder? Also das sind unterschiedliche Sachen, das klingt so trivial. Wir haben es wahrscheinlich auch am Anfang sehr trivial angeschaut. Stellt sich heraus, es ist nicht ganz so trivial. Oder? Also es kommen recht viele Effekte, sei es regulatorischer Natur, sei es aber auch rechtlicher, sonst Natur. Und du musst auch, das sind andere Zahlungsflüsse etc. Wir haben das eigentlich parallel gemacht. Oder? Also wir sind in der Schweiz gestartet und sind dann sehr schnell auf Deutschland gegangen und haben auch eine Zeit lang sind wir wirklich enorm stark gewachsen, also so 15-20% pro Monat. Also das ist ziemlich rund gegangen vermeintlich und sind dann in grosse Probleme gelaufen, weil sich dann herausgestellt hat, dass unser grösster Kunde ein Betrüger ist. Und das hat uns dann sehr, sehr stark zurückgeworfen. Also dort haben wir wirklich müssen sagen, wow, okay, also wir sind von 40 auf 10 Leute runter wieder. Und obwohl wir eigentlich die Plattform so designt war, dass wir in dem Sinn das Risiko nicht auf den eigenen Büchern haben, hat sich dann natürlich herausgestellt, dass das halt dann im Notfall wirklich ein bisschen anders ist, oder? Dass du halt dann schon auch ziemlich stark im Risiko bist, eigentlich, oder? Also.
Was heisst, eure grösste Kunden, du hast ja Kunden auf zwei Seiten. Einerseits die ihre Rechnungen verkaufen, respektive die Liquidität brauchen, auf der anderen Seite Investoren. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn ich es richtig verstehe, dann habt ihr einen gehabt, der quasi falsche Rechnungen verkauft hat und Investoren haben darin investiert und sind dann quasi auf ihrem Geld hocken geblieben.
Ja, ganz genau. Ja. Also es war über 2 Millionen insgesamt. Und das ist genauso gewesen. Es war ein KMU-Unternehmer gewesen und das hat sich jetzt dann nach über 3-jährigem Gerichtsprozess hat sich herausgestellt, dass der Betrug noch weitaus grösser gewesen ist als bei uns. Also es waren weit über 10 Millionen gewesen, schlussendlich. Bei uns sind es mehr als 2 gewesen. Und er hat eigentlich genau das gemacht. Also er hat Rechnungen gefälscht, aber nicht nur, oder? Er hat alle Dokumente gefälscht. Er hat Lieferbeläge gefälscht, also falsche unterschrieben. Er hat ganze Bankbeläge photoshoppt. Es sind über 40 Seiten Bankbeläge, die er komplett erstellt hat mit Zahlungsbestätigungen, Steuerbeläge gefälscht, E-Mails gefälscht von Lieferantenaustausch und so. Wir haben das alles überprüft gehabt. Aber es ist alles falsch gewesen. Oder? Und das hat sich dann herausgestellt, er hat sich wie selber sein Schneeballsystem gebaut, oder? Er hat einmal mit einem kleineren Betrug gestartet und dann halt wie so gegen aussen, das Image will aufrechterhalten von einem erfolgreichen Unternehmer und hat dann eigentlich wie immer permanent sich refinanziert mit neuen falschen Rechnungen. Und und haben dann eigentlich eben die Investoren auf der anderen Seite haben halt die Rechnungen finanziert, aber es hat sich dann halt plötzlich herausgestellt, und das war eigentlich noch lustig gewesen, weil wir haben das schon am Freitag oben gewesen, wir haben so All Hands gehabt, haben wir dem gesagt. Die eine Kategorie war immer Customer of the Week. Und da hat immer jemand vom Business-Team Kunden vorstellen müssen, dass halt auch unsere Entwickler ein bisschen näher dran sind an dem, oder dass sie das besser verstehen. Und da bin ich dran gewesen. Und ich wollte sagen, hey, das ist eigentlich unser Idealkunde. Das ist der Kunde, den wir wollen, weil es sind sehr gute Debitoren gewesen. Das war ein IT-Handelsbetrieb gewesen, wo halt so Gegenpartei vermeintlich war. Migros, Coop und wirklich grosse Namen, oder? Und auch relativ grosse Tickets, also viele Rechnungen, 100, 200, 250.000 Franken. Das heisst für uns relativ wenig operativen Aufwand. Gute Debitoren, optimal, oder? Und ich habe dann so den Slide vorbereitet für das All Hands. Und wir haben unser Credit Risk haben wir aufgebaut auf Daten basiert, oder? Wir haben dort gesagt, wir tun eigentlich das ganze System so aufbauen, dass halt das wirklich sehr effizient durchgeht. Und das hat dann wirklich auch gut funktioniert, muss man sagen. Was wir unterschätzt haben, wo wir zu naiv gewesen sind, ist halt so ein bisschen der Klassiker, so Garbage in, Garbage out, oder? Also wir haben wie unser System so aufgebaut, dass alle die Daten, die man dort eingibt, sie sind so. Und wir haben zu wenig beachtet, dass es auch böse Leute gibt, oder? Das haben wir wirklich unterschätzt. Das ist dann das grosse Hallowach gewesen halt. Aber auf jeden Fall habe ich das Slide vorbereitet und habe dann gesehen, hey, der hat einen Repayment Score von 100, oder? Wir haben wie so ein Verhalten auf der Plattform auf verschiedene Attribute eingeschätzt, immer zwischen 0 und 100. Und 100 heisst eigentlich, es hat nie eine Abweichung gegeben vom effektiven Zahlungsziel. Also weder einen Tag zu spät, noch einen Tag zu früh. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das geht einfach nicht. Oder? Also das ist unmöglich, weil ich habe selber auch, ich habe während dem Studium auch gearbeitet, in so Handelsbetrieb. Das gibt es oft, es gibt Garantiefälle, es gibt irgendwie einen Rechnungskopf verloren, überall, oder? Meistens ist ja dann einfach lösbar. Und bei ihm war das immer perfekt gewesen. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist too good to be true, oder? Und dann sind wir dem Ganzen wirklich auf die Spur gegangen und haben dann anonym den Debitoren angerufen und haben dann herausgefunden, hey, das ist alles erstunken und erlogen. Und das ist schon tough gewesen, muss ich sagen.
Okay, gut, also einerseits, ein Learning ist irgendwie sein Risiko besser verstehen und eben irgendwie immer, ist ja normal, man hat das Gefühl, hey, wir haben ja das alles richtig, die müssen alles eingeben, es wird geprüft, ob das verhebt oder nicht. Leider eine Stufe weiter vorne nicht überprüft, ob da, was er eingeht, wirklich stimmt, oder? Eben, eigentlich hättest du vielleicht 2-3 Mal vorher müssen einem Debitor anrufen, um herauszufinden, stimmt gar nicht oder stimmt schon, oder?
Ja, das. Und ich glaube, also unser grosses Learning ist vor allem, also der Fehler, den wir wirklich gemacht haben, ist, er ist einfach zu gross geworden für uns im Gesamtkontext. Also wir haben viel zu viel erlaubt. Im Gesamtportfolio ist er zu grosser Teil gewesen. Ich glaube wirklich, der Betrug ist sehr gut gemacht gewesen. Also wir hätten nicht auf null, aber hätten wir ihn praktisch nicht gebracht. Aber wir hätten ihn müssen früher erkennen und er hätte nie dürfen so gross werden. Das sind so die Hauptdings gewesen. Plus sicher auch, eben, wir sind schon, ja, wir haben zu wenig, der Markt, wir sind zu naiv gewesen auch. Also wirklich, wir sind viel zu fest vom Guten ausgegangen bei den Menschen. Wir haben gemeint, wir machen etwas Gutes für KMU und so und das Herz schlägt am rechten Fleck, so in dem Stil. Und haben komplett missachtet, dass es halt nun mal einfach nicht so ist. Oder? Also, und das war sicher auch ein Fehler gewesen, also. Ja. Einfach ein bisschen zu wenig Erfahrung in der Industrie, ehrlich gesagt. Also.
Du hast vorher noch gesagt, ihr habt einen strategischen Fehler gemacht, nämlich, dass ihr eben irgendwie sowohl Produkte erweitert habt, wie geografisch erweitert habt. Warum ist das ein Fehler?
Ja, wir sind eigentlich wie, also wir haben beides unterschätzt. Wir haben sowohl die geografische Erweiterung haben wir unterschätzt bei der Annahme. Wir haben gedacht, ja, es ist ja die gleiche Sprache, es ist so ein gleicher Kulturkreis von der Schweiz auf Deutschland. Wir haben gedacht, wir können die Regulierung, also unsere Lizenz, können wir wie mehr oder weniger Passporte, also kopieren fast, wenn du so willst. Wir haben gedacht, das geht viel schneller. Das war aber völlig falsch gewesen. Also gerade jetzt in diesem Bereich, im Finanzierungsgeschäft, ist Deutschland ein ganz anderer Markt als die Schweiz. Factoring, wo ja das eigentlich die Finanzierungsform heisst, ist in Deutschland sehr viel grösser. Der Konkurrenzdruck ist massiv grösser. Banken, die etablierten Finanzinstitute, sind auch viel weiter. Also die Margen sind massiv kleiner gewesen in Deutschland als in der Schweiz. Das sind so die Punkte gewesen. Und plus eben auch nachher, wir sind eigentlich gestartet mit einem simplen, kurzfristigen Kredit. Das ist eigentlich die Rechnung an sich, hat nur eigentlich die Grenze von dem Kredit abgesteckt. Aber du hast auch als Investor, hast du am KMU einen Kredit gegeben, Zeit, oder? Und wir haben nachher gesagt, ja, dann lass uns das effektive Factoring noch reinnehmen. Also wirklich, dass du halt wie die Rechnung Debitur als Wertgegenstand kannst verkaufen, oder? Und das hat natürlich ganz andere Risikoimplikationen, oder? Und ich glaube, das haben wir einfach, ja, das haben wir unterschätzt. Und ich glaube, nach wie vor, ehrlich gesagt, beides hat seine Berechtigung. Also sowohl das europäisch auszuweiten hat seine Berechtigung und auch das Produkt erweitern hat seine Berechtigung, aber beides parallel zu machen, auf einer vermeintlich, das haben wir ja damals noch nicht gewusst, halt noch zu wenig stabile Basis, ist sicher falsch gewesen.
Okay. Ihr habt das nachher 2020 verkauft, also du hast gesagt, eben irgendwie bis auf 40 Mitarbeiter rauf, nachher wieder auf 10 Mitarbeiter runtergeschrumpft. Was war der Zustand, als ihr es verkauft habt? Wie ist der Verkaufsstand gekommen und warum haben sie es verkauft?
Ja, also wir haben dann nach dem Betrug, dort war es wirklich recht prekär gewesen. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben dort nur überlebt wegen unseren Investoren. Also dort, wir haben müssen gerettet werden dort, und haben dort eine sogenannte auch Handorgel gemacht. Handorgel nennt sich das, dass du wie eigentlich für eine juristische Sekunde bist du eigentlich wertlos und du tust die Firma direkt rekapitalisieren. Oder? Also gibst direkt wieder Geld. Das heisst natürlich, du tust eigentlich in dem Sinne das Cap Table, also die Aktionärstruktur, tust du eigentlich mal einmal auf Null setzen und wieder neu aufbauen, wenn du so willst. Oder? Und von dem her, das ist sehr eine prekäre Situation gewesen. Und wir haben dann aber können mit unseren Investoren das anschauen. Auch, das gilt ja unter anderem natürlich auch für Gründer. Hast du einen Teil wieder zurückbekommen von den Aktien, oder? Und wir haben dann wie gesagt, hey, wir müssen, also zusammen mit den Investoren auch, wir müssen das anders machen, oder? Also offensichtlich ist es ein sehr risikoreiches Geschäft und wenn du externes Kapital aufnimmst, dann hast du auch immer einen recht grossen Wachstumsdruck. Das ist auch verständlich, das ist auch der Job von diesen Investoren, dass sie quasi sagen, alles oder nichts, so in dem Stil, oder? Also, ist klar. Und für das, also, es hat uns auch die Energie gefehlt, muss ich sagen. Und die Aktionärstruktur ist für das wahrscheinlich auch falsch gewesen. Plus, wir sind wirklich dort am Boden gewesen und sie haben uns gerettet. Und wir haben dann aber wie gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wir sagen, okay, wir streben das M&A-Szenario an, oder? Also, wir verkaufen die Firma und schauen, dass wir in ein grösseres Konstrukt reinkommen. Und das haben wir dann gemacht, über die nächsten 12 bis 18 Monate, alles in allem. Und ist uns dann schlussendlich auch gelungen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Verkauf gewesen, wo du kannst sagen, okay, grandios, und jetzt lasse ich mich passionieren, oder auch die Investoren nicht. Aber ich muss schon gleich sagen, ich bin sehr happy gewesen am Schluss, dass wir das gemacht haben und dass wir das wirklich auch noch haben können, in dem Sinn super übergeben, wenn du so willst, oder?
Kannst du noch mal schnell auf die Handorgel eingehen? Also, das heisst, du gehst in den Konkurs und du musst einfach neu gründen? Oder ist das irgendwie eine juristische Funktion? Was braucht es für das? Musst du wie von allen Investoren halt okay haben, wir machen das? Oder weißt du, was braucht es rechtlich, dass du das machen kannst?
Nein, also ich glaube, aber da müsstest du mal noch juristisch noch jemanden haben, der das noch einschätzt. Aber wenn ich mich richtig mal erinnere, also du musst überschuldet sein. Oder? Also du musst eigentlich in einer Überschuldungssituation sein, wo du musst rekapitalisiert werden. Was ja de facto sind das eigentlich die meisten Startups, oder? Also du bist noch relativ schnell überschuldet. Und dann bist du eigentlich, funktioniert, das machst du eigentlich in einem Schritt. Also bei uns ist es so gewesen, wir haben ein Meeting gehabt, die Notarin ist direkt auch da gewesen. Und du bist in dem Sinn, ja, für eine juristische Sekunde bist du eigentlich, das kannst du auch nicht sagen, Konkurs, oder? Weil du übernimmst ja alle Verpflichtungen. Also es hat in dem Sinn niemand aus dem operativen Geschäft hat Geld verloren oder so. Aber du sagst wie, okay, die Firma ist überschuldet, ist in dem Sinn wertlos, wenn du so willst, und du sie dann direkt wieder kapitalisieren. Also okay. Du halt, gibst neues Geld rein und das gibt dann halt auch Substanz, dass sie weiterleben kann. Ja.
Aber du als Gründer hast wahrscheinlich, oder ihr als Gründer, habt ja wahrscheinlich nicht neues Geld können reingeben können, gehe ich davon aus. Sondern ihr habt dann quasi einfach nach dieser Handorgel-Rekapitalisierung habt ihr halt einfach müssen auf ein bisschen Anteil verzichten. Weil einfach
ja, also du hast natürlich noch wieder investiert hat. Ja, das ist natürlich nachher ein Verhandeln, gell? Also du, meine, de facto verlierst du wie alle anderen Aktionäre deine Anteile. Also Punkt, oder? Wenn jetzt Investoren entweder gesagt hätten, sie würden die Firma nicht mehr rekapitalisieren, dann wäre es eh vorbei gewesen. der mhm. Punkt. Dann hätten alle das verloren. That's it. Jetzt hat es dort noch dort gegeben, die haben aber das gesagt, mal, sie glauben eigentlich nach wie vor dran. Eben, also denen verdanken wir auch sehr viel. Aber du als Gründer natürlich, du hast eigentlich, also alle Investoren, inklusive Gründer, hätten das Recht zum Mitinvestieren in der Rekapitalisierung und hätten dann dementsprechend, oder wenn machen wir das simpel ist, das heißt einfach, du steckst nur 1 Million rein, wenn du 300'000 von dieser Million mitbringst, gehören dir nachher 30% von der Firma, mhm. oder? So, jetzt als Gründer, wir haben das nicht gehabt, wir haben uns immer sehr, sehr tiefe Löhne ausgezahlt, wir haben keine Möglichkeiten gehabt. Aber natürlich ist das ja auch im Sinn von den Investoren, oder? Wenn sie jetzt sehen, hey, okay, also es ist jetzt in dem Sinn, natürlich tragen Gründer und das Management trägt immer den Grossteil von der Verantwortung, das ist auch klar, aber es ist jetzt in dem Sinn nicht etwas, wir haben nicht das böse gemacht, oder wir haben nicht irgendwie, also sie haben uns auch gerne dabei haben, oder? Und dann haben sie uns Anteil zurückgegeben, also quasi geschenkt, oder? Mhm. So hat das in dem Sinn funktioniert.
Und theoretisch kann es aber sein, dass wenn es zu dem Zeitpunkt Investoren gibt, die sagen, ich mache nicht mehr mit, dann sind die quasi, dann verlieren die das Geld, damit sie abschreiben, weil die quasi in dem ersten Schritt das verlieren und nicht rekapitalisieren.
Genau. Okay, genau. Also. Und darum haben wir auch, das ist einfach noch spannend, oder? Weil du hast dann eigentlich ein ganzes Strauß Investoren-Situationen, oder? Du hast dort, die sagen, sie machen nicht mehr mit, die müssen sie eigentlich abschreiben. Du hast dort, die machen mit weniger mit. Das heisst, sie haben weniger Anteil. Und du hast aber auch, wir haben jetzt zum Beispiel auch dort gehabt, die haben nur bei der Rekapitalisierung mitgemacht. Die sind neu dazugekommen. Mhm. Und jetzt hast du natürlich, oder, wenn du nachher 12, 18 Monate später einen Exit hast, dann hast du eigentlich die Situation, oder, dass die natürlich bei der Handorgel nur dort mitgemacht haben, für die ist es eigentlich ganz, ganz passabler Deal gewesen. Also nicht ganz, das ist gut gewesen. Für die jetzt passt, oder? Für die anderen, die früher dabei gewesen sind, nicht. Oder? Und dann gibt's auch, oder, wir haben es verkauft, das ist ein Share-Deal gewesen, also wir haben Aktien bekommen in dem Sinn, kein Cash direkt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was jetzt mittlerweile ist jetzt 4 Jahre her, oder? Was die Firma macht, wie es ihr geht, sind die Aktionäre haben können raus, ich bin raus zum Beispiel. Zu dem kann ich jetzt nicht dazu sagen, was dort passiert, oder? Aber geht halt ganz, wie immer bei Aktien, wie immer bei Eigenkapital, gibt es ganz verschiedene Szenarien eigentlich. Oder?
Hast du dort zuerst noch eine Sperrfrist gehabt, oder hast du direkt quasi nach dem Deal können verkaufen?
Ja, es ist so gewesen, ich hätte einfach 12 Monate bleiben müssen, und wenn ich früher gekündigt habe, was ich auch gemacht habe, dann habe ich 50% verloren von meinen Anteilen. Und ich habe aber den Weg dann gewählt, weil ich einfach, für mich hat es so in dieser Art einfach nicht mehr gepasst.
Also du hättest auch müssen als Mitarbeiter, als CEO bleiben nach dem Verkauf?
Und ja, genau. Also der Deal ist einfach, seit 12 Monaten bleiben, und wenn ich früher würde gehen, dann verliere ich einfach dann 50% von diesen Anteilen, oder, wo ich dann noch gehabt hätte nach dem Verkauf.
Oder? Wie lange bist du geblieben?
4 Monate.
Also ich glaube, einfach so in meiner Perspektive noch, eben, gehört mir auch der Deal, dass du 50% von deinen Anteil verzichtest, heisst so unglaublich viel Geld für dich, kann es nicht gewesen sein, weil sonst hättest du wahrscheinlich noch 8 Monate durchgesteuert.
Nein, das ist klar. Also das sage ich, also das ist auch so. Das schlussendlich mit dem Verkauf, es hat wahrscheinlich einen Teil oder vielleicht ganz, gerade alles, je nachdem, von meinen Opportunitätskosten deckt. Oder? Wir haben sehr, sehr tiefe Löhne gehabt. Mhm. Und ich habe schon etwas bekommen. Ich bin auch wirklich sehr dankbar für das. Aber es hat sich in erster Linie, hat sich gelohnt für meine Lernkurve. Das muss ich ganz klar sagen. Also,
den Tipp von deinem Mentor, deinen Rucksack zu füllen.
Ja, genau. Und das habe ich gemacht. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Auch allen Investoren, die das mitgemacht haben, oder? Also, ich denke, das ist wirklich cool. Also, da ist unglaublich viel. Auf dieser Hinsicht habe ich sehr, sehr viel können profitieren.
Nachher bist du in ein Corporate Startup. Erzähl die Geschichte. Was ist das genau? Wie bist du da gekommen?
Ja, genau. Nachher bin ich dann angefragt worden. Von der Mobiliar, ob ich Interesse hätte, ein Joint Venture von einer strategischen Partnerschaft mit der Raiffeisen, also wie man da wahrscheinlich in der Zuhörerschaft weiss, eine von der grössten Versicherungen mit einer von der grössten Banken, je 50%, sie sind dran, so eine Immobilienplattform aufzubauen, und ob ich Interesse hätte, die die zu führen. Ich habe es immer sehr gut gehabt, mit vor allem der Mobi-Seite schon, zu meiner Advanant-Seite. Und am Anfang bin ich auch so ein bisschen skeptisch gewesen, oder? Gerade jetzt so wie der Corporate Venture ist nicht einfach. Und habe dann aber, ich musste sagen, die Leute, mit denen ich zu hatte, sind wirklich sehr sympathisch, haben gute Ideen. Und dann habe ich gedacht, lass uns das probieren. Und das habe ich dann eigentlich gemacht, jetzt für 3 Jahre.
Und warum nach 3 Jahren ist jetzt wieder fertig?
Ich habe dann schon auch, ich glaube, der Übergang von unternehmerisch tätig sein zu angestellt sein, ist ein schwieriger Übergang, das habe ich gewusst. Ich habe gemeint, es wird mir besser gelingen. Es ist mir ehrlich gesagt nicht so gut gelungen. Also auch für mich selber. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es ist das Richtige für mich. Und ich habe immer gewusst, ich will zurück ins Unternehmertum. Ich will zurück ins Eigenkapital setzen. Ich will für mein Ding können arbeiten. Und das geht halt nicht in so einem Konstrukt, oder? Plus, man muss halt schon sagen, oder? Es ist einfach etwas anderes in einer Konzernstruktur. Es hat dann strategische Themen gegeben zwischen den beiden. Also die Partnerschaft hat sich dann aufgelöst über die Zeit. Und das hat immer auch Effekt auf dich als Unternehmen, oder? Das habe ich schwierig gefunden. Und ich habe es immer wirklich gut gehabt mit den Entscheidungsträgern auch. Und habe ihnen das auch schon lange eröffnet, dass wir da eine Lösung finden. Also, es war ein längerer Exit-Prozess gewesen, wenn man so will. Und, ist super gewesen. Ich habe auch dort dann auch wieder, oder? Ganz andere Learnings halt mitgenommen. Es ist, ich glaube, du kannst im Endeffekt, das kannst du nicht vergleichen. Ein Startup, Venture finanziert oder unternehmerisch und ein Corporate Startup. Das ist auf so vielen Dimensionen unterschiedlich, oder? Und das ist schon spannend gewesen.
Ja, nehmen wir es gleich mit. Was ist denn unterschiedlich oder was sind deine grössten Learnings aus dieser Zeit im Corporate Startup?
Ja, also in einem Corporate Startup, oder, du hast einmal über alle Strukturen ganz einen anderen Bezug zum Geld. Also das ist schon mal klar, oder? Es ist in dem Sinn, und das meine ich in keiner Art und Weise despektierlich, aber es ist in dem Sinn niemandem sein eigenes Geld. Und das hat Effekt, oder? Es hat einen Effekt, wie Entscheidungen getroffen werden. Danach, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist ein Unterschied in der Incentivierungsstruktur, oder? Wenn du sagst, du hast wie ein Startup, du verdienst viel weniger, aber du hast Eigenkapital. Dann kannst du auch schauen, dass das ganze Team ist im gleichen Boot. Also wir haben zum Beispiel bei Advanon rund 40% tiefere Löhne gezahlt, über alles gesehen, oder? Also wir als Gründer, wir haben den schlechtesten Lohn gehabt bei Advanon, weil wir halt sehr viele Anteile gehabt haben. Das ist auch das Risiko, wo du eingehst, das ist okay, oder? Aber über das ganze Team auch, etwa 40% tiefer. Und ich habe so viel weniger Diskussionen gehabt, wegen der Lohnstruktur beim eigenen Startup weder nachher. Und das ist schon spannend, oder? Und das hat auch mit dem zu tun, weil du halt alle sind im gleichen Boot gesessen, oder? Das heißt, haben alle gewusst, hey, wenn uns das klingt, dann ist gut, dann gibt es etwas, und wenn nicht, dann nun gut, dumm gegangen, oder? Dann haben wir Opportunitätskosten gehabt. Und das ist halt anders, oder? In einem Corporate Startup wissen eigentlich alle schon seit den Lohnverhandlungen, ja, Budget ist sicher vorhanden, es gibt kein signifikantes Upside, sondern es ist in erster Linie der Lohn, oder? Und das gibt ganz eine andere Dynamik drin, schon von Anfang an, oder? Und nachher, das dritte Learning ist halt auch, du bist im Endeffekt auch an einer übergeordneten Strategie ausgeliefert, oder? Also, das ist auch nicht, das verstehe ich auch, oder? Du bist irgendwo, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, bist irgendwie die 7. Stelle hinter dem Komma in einer Konzernerfolgsrechnung, oder? Also, du bist in dem Sinn irrelevant. Aber du brauchst irgendwo ein Buy-in von der Geschäftsleitung. Weil sonst hast du eh keine Chance, wenn du etwas machen willst im Team, oder? Also, in der Organisationsstruktur. Und nachher ist es halt so, dann gibt's, das ist auch normal und das ist auch gut so, dann gibt's strategische Entscheidungen, wo in dem Sinn nicht in deiner Macht stehen, oder? Und die sind dann halt einfach, da muss man sich einfach bewusst sein, die sind teilweise überhaupt nicht im Sinn und im Interesse vom kleinen Unternehmen. Und das ist, glaube ich, ganz normal. Also das meine ich jetzt auch wieder, will ich niemand irgendwie böse anstellen. Aber das ist ganz klar, oder? Jetzt zum Beispiel bei uns. Du, es ist, wir haben eine Immobilienplattform gebaut, oder? Und dann ist eins von den zentralen Elementen bei Immobilien ist die Finanzierung, oder? Jetzt haben bei uns beide, am Anfang haben beide haben die Finanzierung angeboten. Hey, da gibt es eine natürliche Konkurrenzsituation, oder? Also jetzt, wie machst du das? Bist offen? Wenn du im Sinn von Kunden denkst, ist das ganz klar, du musst offen sein, für alle. Du musst auch ganz andere Finanzierer drauf lassen. Jetzt ist halt nicht immer so, dass man wirklich im Sinn von den Kunden denkt, sondern dass es auch sehr produktgetrieben ist, oder? Und dann hast du noch strategische Elemente, oder? Wo du dann sagst, okay, wie passt das in das ganze Gefüge? Und das macht es halt schwierig, oder? Das sind halt so die Herausforderungen, die du hast. Auf der anderen Seite hast du sehr viele Vorteile, das muss man auch sagen, oder? Also, ich meine, also massiv ruhiger geschlafen in diesen 3 Jahren, weder in den 6 Jahren vorher. Und das ist auch nicht schlecht, oder? Also.
Alles hat Vor- und Nachteile. Klar, 100% bei dir. Ja, eben am Schluss ist halt der Punkt, auf die einen Seite ist Budget da, aber es ist dann halt einfach auch ein Budgetkampf immer wieder, oder? Wo du als Geschäftsführer von dem Startup, nehme ich an, so schätze ich sie, irgendwie ständig eben musst gucken, politisieren mit den Entscheidungsträgern in der Stufe oben dran, dass alle finden, hey, das ist ein cooles Startup und wenn du dein Budget fürs nächste Jahr anforderst, jeder das durchwinkt. Und dann ist Budget da, aber du hast halt so wie einen Budgetkampf in die Richtung und im Venture Capital musst du halt mit Investoren suchen, also Investoren suchen oder halt einfach Kundenumsätze generieren, oder?
Was halt mit dem Venture Capital in dem Sinne einfacher ist, ist, dass die Interessen sind komplett aliniert, oder? Also du willst den Wert von der Firma verbessern. Der Wert von der Firma ist im Normalfall wird über Wachstum, sei es Umsatzwachstum idealerweise, EBITDA-Wachstum wäre auch gut, oder? Aber in gewissen VC-Cases kannst du auch sagen, du kannst auch einfach Topline wachsen. Kann man alles definieren, aber du kannst mit den Investoren abmachen, wir haben die gleichen Interessen. Im Corporate-Bereich ist das schon anders, oder? Weil es gibt sehr wohl, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, gibt es aus Sicht von einem Hauptaktionär, gibt es durchaus valide, gute Gründe, zum sagen, es ist für uns sehr viel wichtiger, dass wir einfach, dass Kunden engaged sind, also dass wir die Anzahl Touchpoints erhöhen von den Kunden und das Wachstum und das Ökonomische passiert über Kernprodukt vom Aktionär, oder? Mhm. Aber das ist nachher, oder? Das kann sehr erfolgreich sein, aus Aktionärssicht, aber für eine Firma an sich ist es nicht erfolgreich, oder? Also die Firma an sich allein wird wegen dem nicht besser, sondern es ist einfach, weil die Finanzierung und das Ökonomische passiert über Kernprodukte, oder? Und das ist halt anders, oder? Also dort hast du immer die Divergenz eigentlich zwischen den Interessen oder der Incentivierung.
Die Podcast-Folge ist gesponsert von Quit Business. Unternehmertum bedeutet, auch die Mitarbeitenden richtig zu versichern und Gelder pünktlich und korrekt auszahlen. Die Prozesse sind einfach, bis sie kompliziert werden und fressen in jedem Fall Zeit. Das ETH-Spin-off Quit Business schafft Abhilfe und übernimmt für dich die Anmeldungen und die fortlaufende Korrespondenz mit der AHV, den Versicherungen und der Pensionskasse, sowie auch die Lohnabrechnungen und die Lohnzahlung. 100% digital per Web-App, fehlerfrei und zu einem unschlagbaren Preis. Mich hat die Dienstleistung so überzeugt, dass ich kurzerhand meine eigene Lohnbuchhaltung an Quit Business ausgelagert habe. Und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst du zudem 100 Franken Startguthaben bei Quit Business. Alle Infos findest du in den Shownotes.
Mega spannend. Nach 3 Jahren hast du darum deinem Ruf nach der wirklich wieder wählen Selbstständigkeit wieder gefolgt und bist jetzt mit deinem Startup Berglinde unterwegs. Und zwar das Mal komplett selbstfinanziert. Ohne Investoren, auch keine Weisse drin. Warum? Zuerst mal, warum einfach nur noch du selber?
Ja, also der Hauptgrund war eigentlich, weil ich bin sonst noch bei 3-4 Startups involviert, so als ein bisschen Advisor oder auch mit ganz kleinen Geldbeträgen auch. Und ich gesehen habe bei allen Startups genau das Gleiche. Und wir haben das ja auch gemacht, oder? Also genau gleichen Fehler gemacht, dass wir eigentlich zu weit weg vom Markt entwickelt haben. Dass wir zu wenig nahe an den Marktbedürfnissen gewesen sind, an den Kundenbedürfnissen. Oder dass du eigentlich so ein bisschen, sobald das Geld einfach vorhanden ist, tust du etwas entwickeln und bist tendenziell zu wenig nahe am Markt. Jetzt kannst du das schon sagen, das kannst du auch besser machen, als wir es zum Beispiel gemacht haben. Das ist klar, das ist auf jeden Fall so. Aber es ist gewiss wie auch menschlich, oder? Also sobald du Geld hast, dann nachher tust du, schaust du eben, dann tust du ein Team einstellen und plötzlich hast du ein Team und das kommt mit Personalmanagement-Problemen und dann kümmerst du dich um irgendwelche Probleme, die eigentlich für die langfristige, nachhaltige Erfolg von der Firma gar nicht so zentral sind, oder? Also ist es wie für mich, ich kann mir wie wollen, selber die Zügel anlegen, dass ich sage, hey, nein, schau, das machst du jetzt einfach nicht, sondern du sagst jetzt einfach, ich kann nicht näher an mehr tun, wenn ihr sagt, ich starte allein. Und ich muss in dem Sinn mich finanzieren, oder? Und ich sage, wie der Proof of the Pudding ist, für meine Dienstleistung muss jemand etwas zahlen, oder? Und ich bin seit 7 Jahren relativ tief in dem ganzen Bitcoin-Space drin und habe gesagt, okay, ich starte mit Ausbildung und Consulting für Projekte, oder? Weil das ist halt klar, das sollte relativ zackig Cashflow generieren und zumindest mich finanzieren. Das wäre so die Überlegung, oder? Und wenn ich dann natürlich sehe, okay, dort so viel, der Markt sagt mir x-mal, das ist das, was wir wollen, dann würde ich nach wie vor gerne in ein Produkt mich entwickeln, oder? Und dann auch ein Team aufbauen. Und dann schließe ich auch überhaupt nicht aus, wieder eine Finanzierung, eine externe anzugehen, wo ich kann sagen, hey, weil, also eben, ich habe es super gehabt mit unseren Investoren und ich bin ihnen auch sehr, sehr dankbar. Ich glaube einfach rückblickend, wir hätten schneller pivotieren sollen, oder? Wir hätten schneller, weil bei uns, gerade im Advanon-Geschäftsmodell, hat es wirklich Sachen gegeben, die haben eigentlich gut funktioniert. Aber wir sind wie zu lange hängen geblieben an dem, wo wir vielleicht Risiken nicht zu wenig gesehen haben, oder? Und das möchte ich auch verhindern. Und ich sage, wenn ich jetzt in 2 Jahren kann sagen, hey, okay, jetzt das ganze Consulting, gewisse Projekte, so 2-3-Monats-Projekte jeweils, das verhebt und ich sehe, das Zeichen geben mir den Markt, dann würde ich das nicht ausschliessen, in irgendeiner Art und Weise mit externen Finanzierungsstruktur aufzubauen. Das ist ja okay. Aber einfach nicht am Anfang. Oder? Das war echt die Überlegung.
Du hast jetzt vorher gesagt, eben, wir haben noch gar nicht darüber geredet, was macht Berglinde eigentlich. Du bist seit vielen Jahren, hast du gesagt, bei Bitcoin sehr interessiert. Hätte sie irgendeiner Art und Weise etwas mit den anderen Startups zu tun gehabt? Oder ist das einfach für dich zu dem Zeitpunkt wie privat etwas gewesen, was dich mega interessiert hat und wo du nachher dich wie die ganze Zeit gelesen hast?
Ja, ich denke schon eher wahrscheinlich Zweiteres. Also ich habe Bitcoin kennengelernt auch durch Advanon, also Startup-Events, wo ich halt so gesehen habe, was so gewisse Krypto-Anbieter machen und habe dann auch irgendwie 16, 17 so die erste Zeche dort in das Kryptowasser reingehabt, wenn man so will. Und habe dann relativ gute Buchgewinn gemacht im 17. und dann nachher massive Realverluste im 18. Und habe dann nachher eigentlich gesagt, okay, ich muss mich mal ein bisschen intensiver mit damit auseinandersetzen. Und habe dann schon, ich denke schon, also das Peer-to-Peer-Ansatz, den wir ja durchaus gehabt mit Advanon, der ist ja sehr stark im Bitcoin-Bereich, oder? Also du kannst dort wirklich Dienstleistungen anbieten, die in dem Sinn keine Gegenpartei haben. Oder? Also es ist wie eigentlich die Weiterentwicklung von Peer-to-Peer, wie wir Plattformen aufgebaut haben. Und habe aber dann wirklich einfach privat mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, 18, 19 einfach sehr starke Technologie versucht zu verstehen und nachher 2020 halt mit den ganzen Covid-Lockdowns und den Regierungsinterventionen in die Geldpolitik und so, habe ich dann auch die makroökonomische Thematik noch ein bisschen reingenommen. Es hat sich dann wie 2020 mit Covid und 20 verschiedene Puzzleteile für mich zusammengesetzt, wo ich haben müssen sagen, hey, da ist, glaube ich, enorm grosses Potenzial drin. Und ja, ich schreibe jetzt auch schon seit 2,5 Jahren ein Newsletter, wo relativ gut ankommt. Also macht so die Schnittstelle Bitcoin-Politik und Makroökonomie und habe dann gesagt, ich werde in dem Bereich auch natürlich aus den Learnings aus der Vergangenheit, das ist unglaublich schön und bereichernd, wenn man sich auch beruflich kann für etwas einsetzen, wo man einfach eine riesen Passion hat dafür, oder? Das ist schon etwas, wo mir immer wichtiger geworden ist jetzt über die letzten Jahre. Und das kann ich jetzt und da bin ich sehr happy damit.
Und was ist denn aktuell
konkret dein Angebot? Eben, du hast gesagt, Weiterbildung und Consulting. Aber was machst du? In welche Richtung
beratest du? Ja. Also ich habe eigentlich wie für mich gewisse Merkmale, wichtige Merkmale definiert. Oder? Also zum einen ist, ich habe ein B2B-Business ist für mich wichtig gewesen, weil ich glaube, es passt mehr zu meinen Stärken. Halt. Ich habe gesagt, ich bin besser in der langfristigen Beziehungspflege als im so Growth-Marketing. Wäre etwas, was ich gerne besser könnte, kann ich aber nicht so gut. Darum habe ich gesagt, okay, ich mache lieber etwas für Geschäfte, also für Unternehmen. Und ich habe gesagt, eben, ich werde es am Anfang selber finanzieren. Das heisst, es muss irgendwo in absehbarer Zeit Cashflow generieren. Oder? Ich habe mir wie gesagt, ich gebe mir 2 Jahre. 2 Jahre finanziere ich mich selber Maximum. Oder? Und sage halt, okay, ich behalte die Kosten so tief, wie nur irgendwie geht. Oder? Also ich bin nur mich selber als Kosten. Und habe dann darum gesagt, okay, ich glaube, es ist wie so ein 3-Schritt-Plan. Oder? Ich gehe jetzt mal am Markt und habe am Anfang gesagt, ich mache Education, also Kurs, oder? Also versuche das voranzubringen. Das ist Schritt 1. Und dann basierend auf dem habe ich gedacht, das wäre dann wie Teil vom Funnel für Consulting-Projekt, oder? Das war so die Hypothese gewesen. Ich habe gesagt, der Funnel ist oben offen für irgendwie eben gratis, ist so Newsletter, gewisse ja, Podcast-Mediensachen und nachher Kurs anbieten und dann in Consulting-Projekt. Das war meine Überlegung gewesen. Habe jetzt aber schon jetzt nach 2 Monaten gemerkt, also die Idee mit dem Kurs, glaube ich, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach auch, weil ich die Brand nicht habe und weil es recht viele andere Anbieter gibt und weil es sehr viel, sehr gut Gratis-Content gibt, oder? Also habe ich gesagt, gut, ich muss mir das, glaube ich, anders überlegen und ich nehme jetzt wie den Education-Teil nehme ich in Consulting rein, oder? Also, dass ich sage, okay, wenn ein Unternehmen will verstehen, wie kann ich mit Bitcoin operieren, wie kann ich Bitcoin auf Bilanz nehmen, vielleicht auch im Finanzsystem, wie eine Bank, oder was kann ich damit machen, dann biete ich durchaus Ausbildungen an, aber sie sind dann halt dezidiert in dem Bereich. Und es ist nicht in dem Sinne ein Online-Kurs. Oder? Das war so das erste Learning gewesen. Und jetzt aktuell habe ich 4 verschiedene Projekte. Also es ist eigentlich recht gut angelaufen jetzt, kommerziell. Strategisch habe ich mir jetzt bis Ende Q3 gesagt, dass ich das noch viel stärker eingrenzen muss, weil aktuell bin ich noch ziemlich all over the place mit verschiedenen Consulting-Mandaten jetzt. Und das ist noch eine Herausforderung, aber das ist auch wie erwartet.
Und woher kommen denn jetzt die Kunden? Also eben, dann sagst du, sind 4 Projekte, alles irgendwie etwas anderes. Im Normalfall, Startup, 1x1, ein Produkt, ein Avatar, das verkaufen oder eine konkrete Dienstleistung. Du machst jetzt 4 Projekte, aber 4 unterschiedliche Sachen, alles zwar im Bitcoin-Bereich, aber eigentlich ganz unterschiedlich. Wie bist du denn zu denen gekommen? Ist das einfach aus früherem Netzwerk, wo du gehabt hast, über deine Positionen in diesen Grossfirmen, wo du dann halt jetzt irgendwie hast können aufzeigen, was jemand könntest und dann bist du irgendwo eingeplant worden? Oder wie kommt man denn zu diesen Aufträgen?
Ja, es ist jetzt auf 2 verschiedenen Kanälen, oder? Also zum einen eben beim Newsletter haben jetzt etwa 1500 Leute im Durchschnitt, die den Newsletter etwa lesen. Dort habe ich natürlich ein bisschen Reichweite, wo das Interesse gekommen ist. Und zum anderen, das war ja auch mein Ziel gewesen, oder? Ich habe wirklich enorm viele Gespräche geführt jetzt die letzten 2 Monate. Also ich habe ganz viele Leute angerufen, viele E-Mails geschickt und gesagt, können wir mal reden, können wir schauen, was Bedürfnis ist und so. Gibt's etwas, wo ich helfen kann, auch in dem, dass ich halt wirklich mittlerweile sehr tiefes Bitcoin-Wissen habe und halt dort dann haben müssen schauen, was ist denn überhaupt, was für Fragen gibt's überhaupt im Markt draussen, oder? Und so sind die eigentlich entstanden. Aber ich habe jetzt das eigentlich wie, also ja, ich bin eigentlich selber mein eigener Sales natürlich, oder? Und versuche das jetzt so aufzugehen. Ich habe von Anfang an gesagt, Mai gehe ich live. Im Ende Q3 muss ich sagen, das müssen wir jetzt runterbrechen. Und jetzt hat es zufällig so Wellen, dass wirklich die 4 Projekte sind in komplett unterschiedlichen Richtungen. Und das ist mir jetzt, aktuell ist das noch das, was mir ein bisschen auf dem Magen liegt, oder? Weil ich ja genau das sagen, oder? Also, es ist jetzt alles gemäss Plan, aber ich muss unbedingt fokussieren, oder? Und da bin ich jetzt in dem Prozess. Gib mir jetzt noch 2,5 Monate.
Warum musst du unbedingt fokussieren?
Weil ich bis jetzt bei allen Startups, wo ich involviert war, alle scheitern, wenn sie nicht fokussiert sind. Inklusive ich selber. Und das ist, ich glaube, das ist eine riesen Schwäche von mir. Ich bin sehr, sehr begeisterungsfähig. Also Ich habe auch rede enorm gerne über neue Ideen und ich habe immer, bei allem habe ich das Gefühl, es funktioniert und ich bin sehr optimistisch eigentlich und auch immer eine scheiß Freude, wenn du so willst, oder? Also wenn ich sage, ja, okay, let's go. Das ist aber in dem Sinn schon eine Schwäche, wenn du nicht weißt, dass du sie eindämmen musst, oder? Jetzt im Unternehmensbereich. Weil es geht schlicht nicht. Gerade jetzt also Bootstrap sowieso noch einmal viel weniger, aber auch wenn du finanziert bist. Du musst unbedingt mega wenig machen, aber sehr gut machen, oder? Und jetzt, so wie es jetzt ist, bist du halt überall ein bisschen und du musst noch ein Business Development machen. Und jetzt habe ich irgendwie zum Beispiel, also mehr konkret ist jetzt ein Projekt, mit dem Elektroinstallateur für Solar im Zusammenhang mit Batterien und Bitcoin Mining, oder? Enorm spannend. Gibt sehr, sehr spannende Entwicklungsmöglichkeiten. Das andere ist bei einer Bank. Das dritte ist bei einem Bitcoin Startup, wo ich Business Development und Fundraising mache. Und das vierte ist für ein KMU, das mit Bitcoin arbeiten, Zahlungen akzeptieren und dann aber auch auf Bilanz nehmen, oder? Also komplett unterschiedliche Sachen. Und ich kann nicht, oder du musst ja wie halt auch so eine Funnel-Logik aufbauen und du musst irgendwie können sagen, okay, für das stehe ich und jetzt, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Strategie, Business Development und Fundraising oder mache ich Energieoptimierung mit Bitcoin Mining? Das sind komplett unterschiedliche Sachen, oder? Und das ist so ein bisschen, wo ich jetzt aktuell bin.
Meine zwei Cents dazu.
Bitte.
Ich glaube, das ist extrem abhängig davon, was du willst, langfristig. Also, oder ich glaube, es ist nicht unmöglich, so zu arbeiten, wie du es jetzt machst. Sind wir ehrlich, für 95% von allen Leuten bist du extrem positioniert, wenn du sagst, ich mache nur Bitcoin-Sachen. Wenn du natürlich den Bitcoin-Bereich noch kennst, wo du aber so tief drin bist, wie niemand anders, oder also ganz wenige andere, hast du das Gefühl, ja nein, mit Bitcoin kannst alles machen. Für die allermeisten Leute ist es aber so, hey, du machst etwas mit Bitcoin. Ich habe das Gefühl, ich mit dem Geschäft sollte etwas mit Bitcoin machen. Der Phil ist mein Mann und der kann mir eben dann zeigen, was in der Breite die Möglichkeiten sind. Anstatt dass es, oder? Und ich habe jetzt die Frage, ist ja einfach, wie stellst du dir das Leben vor, was möchtest du von deinem Leben? Also das ist etwas, wo ich immer der Meinung bin, muss man sich überlegen, wenn man so gründet. Und das, was du sagst, die Fokussierung, die Funnel-Logik in einem Startup, wo du wirklich maximal willst skalieren oder einfach willst skalieren, gross werden, vielleicht Venture Capital und so weiter, das braucht es, keine Diskussion. Es gibt aber theoretisch auch die Möglichkeit zu sagen, ich mache es genau für mich und ich muss mich und meine Familie ernähren damit und so viel verdienen, wie es für uns passt. Und ich mache genau das, was ich jetzt mache, einfach weiter. Und vielleicht gibt es irgendwann einen Moment, wo ich etwas sehe, wo ich sage, und jetzt will ich genau das machen, aber grundsätzlich braucht es das nicht zwingend. Oder? Die Frage ist ja, woher will ich langfristig? Und, und wo sehe ich mich langfristig? Und dann ist der Prozess ein anderer, wo du musst gehen.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, aber dort gibt es so wie zwei Sachen, die ich bereits jetzt schon in diesen zwei Monaten eigentlich gemerkt habe, oder? Und für mich gesagt habe. Ich glaube, der Bereich Consulting, der ist super für den Moment, der ist spannend für mich, um den Markt können lernen und so. Ich bin langfristig, bleibe ich nicht ein Consultant. Das weiss ich. Das habe ich gemerkt. Das ist, ich bin lieber zmitzt im Wirbelsturm. Ich tue nicht gerne den Wirbelsturm beraten, quasi, oder? Also, ich kann lieber, wo ich sage, okay, ich mache das und da, und da gebe ich Vollgas. Und ich weiss ganz genau, was ich mache. Und ich bin auch nicht nur an der Seitenlinie als Coach, sondern zumindest drinnen, oder? Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ich finde es jetzt super. Ich finde wirklich, es ist sehr spannend für mich. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Aber ich glaube, das ist für mich klar. Was auch klar ist, ich will kein grosses Team, aber ich will ein Team. Also ich glaube, meine Wohlfühl-Teamgrösse ist irgendwo zwischen 5 und 10 Leuten. Und dann geben wir Vollgas in diesen Bereich. Oder? Und ich glaube, das sind so wie zwei Sachen, die ich bis jetzt gemerkt habe. Ich finde es super, jetzt auch allein zu starten. Eben, ist sehr interessant. Machen das sicher 12, meinetwegen 24 Monate, aber nicht 10 Jahre. Oder? Und das sind so zwei Punkte, wo ich für mich müssen sagen musste, ich will schon wieder in die Richtung gehen von effektiv eine Firma bauen in einem Bereich, wo sie sackstark ist und dort wirklich Mehrwert bieten für Kunden. Das ist schon so, was mir wirklich Spass macht.
Mega schönes Learning, oder auch das herauszufinden. Und ich möchte einfach eben allen Zuhörerinnen und Zuhörern mit an die Hand geben, da gibt es nicht richtig und falsch, sondern ich muss euch überlegen,
was ist das Richtige für mich? Wo fühle ich mich wohl? Will ich allein? Will ich ein Team? Will ich die Verantwortung von meinem Team? Will ich selbst finanziert haben? Oder will ich Investoren drin haben, wo ich irgendwie auch mit fremdem Geld arbeite und für das eine Verantwortung habe und irgendwie Leute haben, wo man vielleicht dann reinredet und Zahlen muss liefern für andere und so weiter. Einfach in meiner Perspektive geht das ganz viel vergessen in dieser Startup-Welt, sondern man sieht die Geschäftsidee, hat das Gefühl, hey geil, genau das wollte ich machen, da ist ein Markt rum und man geht dort rein und vielleicht ist es ein Markt und vielleicht ist es erfolgreich und vielleicht verdiene ich viel Geld damit. Aber die Frage ist, macht es mir noch happy? Ist es wirklich da, stelle ich mir mein Leben so vor? Und ist das da, wo ich mir mein Leben vorgestellt habe? Und diese Frage müsste für mich an der ersten Stelle sein und ist viel wichtiger, wenn er nachher einfach irgendwie blind in einem Geschäftsmodell nachher rennen rum, weil es potenziell könnte Geld bringen, weil jeder, der gründet, hat das Gefühl, er wird einmal reich damit. Und das ist ein super Geschäftsmodell und es funktioniert. Und Statistik zeigt, dass die wenigsten gerade in dem Startup-Bereich nachher wirklich auch erfolgreich sind und einmal einen super Exit machen oder so.
Gibt es nichts hinzuzufügen, doch. Das kann ich zu 100% unterschreiben.
Im Moment hast du die Projekte, du hast jetzt gerade gesagt, so 4 verschiedene Projekte. Du kennst ein bisschen, was ich mache, deine Perspektive auf mein Unternehmen. Einerseits der Podcast macht das Ding, andererseits Sportcenter Lückere. Wo könnten wir Bitcoin einsetzen? Was könnten wir überhaupt machen? Warum sollten wir uns überlegen, etwas mit Bitcoins zu machen?
Ja, also gut, so eine low-hanging fruit zum Beispiel wäre für dich, auf deinen Podcast auf Fountain zu laden. Fountain ist so eine Bitcoin-Podcast-Plattform, dort wirst du direkt gezahlt für von den Leuten, die ihn hören. Du kannst Sets über, also Sets sind wie die kleine Einheit von Bitcoin. Bitcoin hat 100 Millionen Sets, Satoshis. Das ist wieder ab zum Franken. Kommst für das wäre sicher mal etwas. Dann kannst du viel, gerade so im Bitcoin-Bereich, gibt es so Value for Value. Da wird es viel geben, wo dir auch ein paar Sets sponsert, wenn sie deinen Content gerne haben. Das ist so ein bisschen das Einfache. Und nachher, klar, beim Sportcenter, ich meine, da kannst du auch über Zahlungsdienstleistungen natürlich nachdenken. Wobei, das ist eher, wenn ich ganz ehrlich bin, wird es eher eine Marketing-Aktion sein. Weil es wird nicht so viel geben, was wir mit Bitcoin zahlen. Weil Bitcoin hat sich als Zahlungsmittel, muss den Beweis nur erbringen, als Asset, als Vermögensspeicherungsanlage hat den Beweis erbracht und ist sehr, sehr erfolgreich. Also wenn du dort irgendwie sagst, du hast überschüssige Liquidität, dann würde ich dir empfehlen, dort eine andere Währung, also Bitcoin mal anzuschauen und dann kannst du die auch bankenunabhängig, wenn du das willst, kannst du aber auch mit Banken, mittlerweile gibt es 5 in der Schweiz, die das anbieten. Kannst du mit Banken kaufen und dort so eigentlich deine Kaufkraft vom Sportcenter auch langfristig absichern?
Es ist ja einfach extrem volatil. Also das heisst, du würdest dann, wie würdest du mit dem umgehen? Einfach wirklich überschüssige Liquidität, die du wirklich langfristig zur Verfügung hast, dann in Bitcoin investieren. Wir sind sehr hoch gewesen schon dieses Jahr. Wir sind jetzt hat wieder ein bisschen oben runtergefallen. Natürlich im mittelfristigen Vergleich ist es noch ein riesen Gewinn. Aber ja, eben gerade, ich sage jetzt privat, für mich jetzt persönlich oder privat denke ich, ich bin auch investiert in Bitcoin. Leider zu wenig. Aber für mich ist die Risikosituation privat ganz eine andere, wieder wenn ich irgendwo angefangen mein Geschäftsvermögen zu investieren. In Bitcoin. Warum sehe ich das deiner Meinung nach falsch?
Ja, nein, du siehst es nicht falsch, ehrlich gesagt. Also ich würde dir jetzt sagen, wenn du zu mir kommst und sagst, ja du, mein Cashbestand, der fluktuiert immer so um mehr oder weniger meine Ausgaben um, dann würde ich dir, muss ich dir ehrlich sagen, dann ist das sicher nicht das Richtige, um den Cashbestand in Bitcoin zu investieren. Weil das ist korrekt, oder? Es ist in Fiat gemessen nach wie vor sehr volatil, wobei die Volatilität kommt runter, das ist auch wichtig zu erwähnen. Also die ist nicht mehr ganz so extrem, wie sie vor 4 oder vor 8 Jahren war. Aber nichtsdestotrotz, die ist immer noch erheblich. Was aber schon ein Fakt ist, oder? Es gibt bis jetzt noch kein einziger Bitcoin-Kauf, der in Fiat-Terms Verlust gemacht hat, wenn du sie 4 Jahre oder mehr gehalten hast. Also, Und das ist schon noch etwas, oder? Bitcoin ist relativ stark, bewegt sich in Zyklen. Und es entwickelt nach wie vor, das ist zwar für mich ein Phänomen, aber es geht sehr, sehr stark den Halving-Zyklen entlang, oder? Also jetzt ist 2024, ist das Halving gewesen, 2020, 2016. Oder alle vier Jahre tut sich eigentlich, gibt's nur noch halb so viel neue Bitcoin, oder? Jetzt ist es 3,125, vorher ist es 6,25 gewesen, 2028 wird's dann 1,56 irgendetwas so, oder? Also einfach immer halb so viel neu, oder? Und der Preis, es gibt immer dann einen Angebotsschock und dann zieht der Preis wieder an. Das ist zumindest bis jetzt so gewesen in den letzten 15 Jahren. Und bis jetzt ist es wirklich auch, wenn du vier Jahre gehalten hast und du Liquiditätsüberschüsse hast, wo du sagst, okay, mal, das macht eigentlich Sinn, ich habe jetzt gerade aktuell nicht das Bedürfnis danach, dann macht das durchaus Sinn. Oder wenn du sagst, du kannst sie vier Jahre behalten, dann würde ich dir das wahrscheinlich empfehlen. Oder du kannst Kapital aus der Firma nehmen und du investierst privat, dann zahlst du keine Kapitalgewinnsteuer. Das ist auch nicht schlecht. Oder? Mhm. Aber das ist dann halt, wenn dir die Firma 100% gehört, dann ist das sicher attraktiv.
Gehen wir noch ein bisschen auf das Thema Bitcoin. Mhm. Schnell, Side Note, wer bis jetzt gehört hat, ist vielleicht Bitcoin interessiert. Ich investiere über Relay mit einem wöchentlichen Dauerauftrag und ich habe dort natürlich einen Code, wo du 0,5% Gebühren sparst, wenn du mit dem Code «Mach dein Ding» investierst. Vielleicht schaffe ich es, das in Show Notes reinzutun und sonst findest du es sicher. Ich bin mega happy mit dem bis jetzt. Also ich habe der Julian Liniger war schon mir im Podcast, der Gründer und CEO von Relay. Und seit dem Zeitpunkt habe ich über Relay gekauft, eben mit einem wöchentlichen Dauerauftrag. Und es geht mir so wie du, also, oder wie du sagst, ich bin massiv im Plus. Ich reg mich immer auf, dass ich gerade in dieser Phase, wo es eben wunder so tief war, meinen Dauerauftrag nicht aufgestockt habe. Aber meine Psychologie ist gleich wie die der meisten. Ich habe ihn zum Glück durchgezogen, aber dort noch mehr zu investieren, habe ich mir dann gleich nicht getraut. Warum sollte ich vielleicht auch als Privatperson Bitcoin halten? Keine Anlageberatung und überhaupt nicht. Jeder muss es wirklich selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich habe schon, ich investiere. Ich habe noch niemanden gehört. Ich weiß es aber nicht. Ich habe noch mit niemandem geredet, der sich mega intensiv mit Bitcoin beschäftigt hat und nachher kam und gesagt hat, es ist ein Scheiß.
Ich auch nicht. Noch niemand. Ich habe also, noch keinen einzigen Kritiker gehört, der Bitcoin verstanden hat.
Und darum, also, bitte, wenn es jemanden gibt, wo so ist, meldet euch mega gern. Ich würde mich extrem gern vom Gegenteil auch überzeugen lassen. Also es ist gar nicht das Thema, dass ich jetzt irgendwie da mega Bitcoin, ich investiere einen kleinen Teil vom Einkommen und so, also nur. Aber grundsätzlich, warum deiner Meinung nach macht das Sinn? Eben, wenn du musst so überzeugt sein vom Ganzen, dass du dein Business schlussendlich auf dem Thema aufbaust, weil das heisst ja, dein ganzer Effort, wo du reinsteckst, wird ja gerade auf Null gehen, sollte einfach das Asset Bitcoin irgendwann, wie von Kritikern gesagt, zusammenbrechen.
Ja, das ist korrekt. Also das ist so. Also wenn ich mich täusche im Bitcoin, dann sage ich jetzt schon relativ hart am Wind. Das ist definitiv so. Ja. Mhm. Also, aber ich hab so viele Stunden drin investiert und ich meine, wieso würde ich dir das empfehlen? Also der Punkt ist, Bitcoin ist eigentlich ist die einzige Möglichkeit, wie du deine Energie kannst deinen Lohn auch, deine Zeit in einem Asset speichern, wo von niemandem kann manipuliert und gestohlen werden, oder? Also du hast die Möglichkeit, komplett ohne Drittparteirisiken ein Gut zu kaufen, wo ultimativ limitiert ist. Also du weißt jetzt schon, dass im Jahr ca. 2140 werden 21 Millionen Bitcoin auf dem Markt sein. Jetzt sind wir aber bei 19,6 Millionen, also wir haben noch 1,4 Millionen in den nächsten 115 Jahren ungefähr, wo werden kommen. Und du weißt, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit von jeder Person kann verifizieren, wie viel gibt's und was ist mit denen passiert. Da gibt es sonst nicht. Es gibt Gold nicht, es gibt kein Asset. Oder? Und es gibt niemand, es gibt keine Gegenpartei, es gibt keinen Staat, keine Bank, kein niemand, der irgendetwas kann an dem ändern kann. Das ist das Einzige, auch die einzige Kryptowährung, die das geschafft hat, den Netzwerkeffekt hinzubringen, dass du wirklich über die ganze Erdkugel das abgestützt hast, wo niemand mehr da ist, wo kann sagen, oh, jetzt machen wir plötzlich 22 Millionen oder oh, jetzt machen wir anstatt alle 10 Minuten, machen wir jetzt alle 2 Minuten. Oder nur weil jetzt du der Gründer bist von diesem Protokoll, kommst du noch ein bisschen mehr über. Geht nicht. Wird nicht funktionieren. Oder? Und es wird so viel, darum, das ist die ultimative Möglichkeit, um eigentlich deine eigenen Ressourcen zu speichern, weil in jeder Fiat-Währung geht das nicht, weil das kann einfach beliebig gedruckt werden von jeder Nationalbank. Und es wird ja auch gemacht, oder? Und was das eigentlich ist, wenn ich da noch schnell sagen darf, das ist eigentlich nichts mehr als, du musst dir überlegen, oder? Du schaffst, du investierst deine Zeit, deine Energie, etwas, für das wirst du zahlt. Und du wirst das zahlt in einer Währung, die beliebig kann und wird auch gedruckt werden. Und du zahlst in dem Steuern und alles. Und du musst dich fragen, wieso machst du das? Wieso muss ich die Inflation auch akzeptieren in etwas, wo einfach per Definition immer wird an Kaufkraft verlieren. Das wird nicht passieren. Das kann sich das Finanzsystem gar nicht leisten. Also du hast doch lieber in etwas speichern, wo du ganz genau weißt, es wird nicht mehr geben als 21 Millionen. Du weißt ganz genau, wie viel es auf den Markt kommt. Es ist jetzt schon deflationär. Macht viel mehr Sinn. Darum.
Aber das ist letztendlich ist ja ein reines Vertrauensspiel. Oder? Weil ich heisst ja schlussendlich, dass ich dann eben eigentlich dem Bitcoin-System mehr vertraue wie meinem sogenannten Fiat-System und darum einen Teil von meinem Fiat-Geld in Bitcoin halte, weil ein Teil Fiat im Moment eben brauchst, du musst irgendwie zahlen und so weiter, aber das vielleicht nicht brauchst, dass das nicht auf dein Sparkonto tust, sondern dass das dann als Bitcoin Lager ist. Aber es passiert ja nur auf Vertrauen. Und jetzt hast du gesagt, ja, oder in der Vergangenheit hat es ja auch immer wieder Zusammenbrüche gegeben. Meistens, wenn halt irgendeine Plattform, wo Kryptos gehandelt hat, Bitcoin unter anderem, Konkurs gegangen ist, wo man gesehen hat, hey, es gibt die Plattformen, die nicht sauber arbeiten. Okay, Bitcoin hat nichts dafür können, aber es ist ja gleich immer nachher wieder ein Vertrauensverlust auch in die Währung.
Das ist aber, also wenn ich da ein bisschen ausholen kann, oder? Das ist in dem Sinne das Gleiche, wie wenn du sagst, du verlierst Vertrauen in Schweizer Franken wegen der Credit Suisse. Oder? Das ist eine Schweizer Bank, das ist ein Institut. Und klar, meine, der ganze Kryptomarkt ist unreguliert, es gibt ganz, 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 ganz viel schwarze Schafe. Das musst aufpassen, musst wirklich mega aufpassen mit dem, aber du musst das separat anschauen zwischen Bitcoin und Protokoll. Und Firmen, die in erster Linie sich auch über Kryptosachen definieren. Es gibt sehr wenig Skandal mit reinen Bitcoin-Firmen. Das ist noch wichtig zum Unterscheiden. Dann die Punkte wegen dem Vertrauen. Natürlich, klar. Aber im Endeffekt hast du, also wenn du sagst, okay, du tust in Fiat-Währungen sparen, dann vertraust du der Nationalbank. Das ist ein kleines Gremium von Leuten. Und du vertraust in einer Bank, wo das gespeichert ist. Oder? Und das ist ja dann globale Implikationen. Oder? Also du hast sehr viele menschliche Elemente dort drin. Menschliche Elemente, die das ist wie immer, wo Menschen sind, passiert, gibt es andere Incentivierungsstrukturen, es gibt Manipulationen und so weiter und so fort. Jetzt wollte ich das nicht sagen, dass das die SNB macht, aber die SNB ist natürlich incentiviert, zum schauen, dass sie mehr Geld drucken, was sie ja auch machen. Oder? Also du hast de facto hast du immer, was du erwirtschaftest, ist immer der Zähler in dem Sinn, bleibt gleich, aber der Nenner wird gigantisch viel grösser, oder? Weil die Geldmenge ausgeweitet wird. Bei Bitcoin gibt es das nicht. Oder das ist nicht möglich. Und sonst nachher, ja, es ist Vertrauen, aber auf Vertrauen basiert. Aber bei Bitcoin vertraust du Mathe und Physik. Also Physik ist der Link zu darum sagt man ja, es braucht so viel Energie und so, lalalalalala. Es braucht nur so viel Energie, weil es in physikalischen Grundprinzipien in Energie gespeichert ist, eigentlich, oder? Und das kann niemand manipulieren, das ist genau das, und das merkst du jetzt auch globalpolitisch, oder? Es ist so wichtig, Energie ist so ein wichtiger Rohstoff an sich, oder? Weil es geht niemand, du kannst nicht, keine USA kann nicht einfach aus irgendwelchen Machtansprüchen einfach Energie drucken. Das geht nicht, oder? Also das ist eigentlich der Link zu Naturwissenschaft, oder? Und dann, ich persönlich vertraue massiv mehr physikalischen und mathematischen Prinzipien als einem vom Mensch geschaffen, von Gegenparteirisiken durchdrängten System.
Okay, aber jetzt die Energiespeicherung, es funktioniert wie eine Batterie, wo du dann kannst sagen, ich mache jetzt aus dem wieder Energie. Also das geht ja nicht. Also weißt, ich sage jetzt rein, die Energie, die wird einfach verbraucht, damit es da ist, aber du kannst ja nicht, es ist nicht wieder wie wenn du sagst, okay, ich habe einen Stausee und ich kann Energie speichern und wieder Energie daraus machen. Oder?
Ja, das ist eine sehr abstrakte Diskussion. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat das für mich sehr viel Zeit gebraucht. Aber es gibt eine enorm gute Podcast-Serie, What is Money heisst die, mit Michael Saylor. Da geht er sehr viel auf das ein. Oder? Und dort ist eigentlich, in dem Sinn ist halt Geld ist schon auch Energie. Es ist deine persönliche Energie. Oder? Weil du musst dir mal überlegen, was ist das wertvollste Gut, das du noch kannst kaufen? Was würdest du sagen?
Wo du noch kannst kaufen?
Wo du kannst kaufen, ja.
Ich glaube, das ist mega individuell.
Ja, ich würde sagen, es ist Zeit. Oder? Zeit, insofern, du kannst dir Zeit kaufen. Nicht deine Lebenszeit, aber du kannst dir Zeit kaufen, um das zu machen, was du willst. Oder? Also du kannst, du erwirtschaftest, du hast eine gewisse wirtschaftliche Kaufkraft, oder? Und das kann, du kannst dich früher pensionieren lassen, du kannst Zeit anders investieren, halt so, wie du es willst, oder? Also Zeit ist etwas, was du eigentlich kannst kaufen, wenn du so willst, oder? Hast ja auch noch, kannst du noch ein bisschen weitergehen, die Diskussion, oder? Mit Gesundheit und so. Aber nichtsdestotrotz, im Grundsatz kannst du das machen, oder? Aber wenn du deine Zeit halt, wenn du die investierst in etwas oder sparst in etwas, wo immer wird an Geld, an Wert verlieren, dann hast du ein Problem. Dann ist eigentlich der Aspekt, also kannst du eigentlich die Energie nicht in die Zukunft transportieren, oder? Wenn du jetzt sagst, oder ich muss es vielleicht anders erklären. Wenn du vor sagen wir 20 Jahren, wenn du 1 Million auf der Seite gehabt hast, dann hätte dir das wahrscheinlich, wenn du sehr einen tiefen Lebensstand oder vernünftig gelebt hast, dann hast du dich eigentlich mit dem, du hast nicht mehr gebraucht, weil du hast aber 50.000, 60.000, hast Zinsen bekommen, laufend, du hast 50.000, 60.000 Franken, hat dir gelangt zum Leben. Das kannst du vergessen, 1 Million lenkt dir nie nennen, oder? Weil selbst jetzt, wo die Leitzinsen hoch sind, du kannst ja, wenn du nur das Geld haltest, also nur Cash haltest, Banken zahlen dir ja kaum 1% Zins. Also lenkt nie nennen, oder? Also was brauchst du? Du brauchst eigentlich 100 Millionen. Also du musst eigentlich, 110 Millionen, sorry. Du musst eigentlich deine Batterie an monetärer Energie, die musst du massiv vergrössern, oder? Und mit Bitcoin braucht es das nicht. Weißt du, wie ich meine? Oder ist das ein bisschen zu abst? Vielleicht bräuchten wir da noch eine zweite
Folge. Nein, ist gut. Alles gut, es ist auch nicht unbedingt das erste Thema von dem Podcast gewesen, aber es interessiert mich selber, um es zu finden. Etwas, wo ich mir eine Frage stelle, vielleicht kannst du sie mir beantworten, ist, so wie ich es verstehe, ist ja das Mining auch eine Incentivierung, um eben eigentlich das System am Laufen zu halten, um quasi die Sicherheit vom System herzustellen.
Korrekt, ja.
Und eben 2140 ist ja eigentlich Mining fertig, weil alle dann fertig gemeint sind. Wie wird ab dem Zeitpunkt nachher Sicherheit weiter sichergestellt, wenn eigentlich das Mining wegfällt?
Ja, also Bitcoin-Miner verdienen eigentlich aus zwei Einkommensquellen. Das eine ist eben die Bitcoin-Emission quasi. Da kommen sie alle 10 Minuten, jeder neue Block, der gemacht wird. Jeder neue Block heisst Transaktionen aus den letzten 10 Minuten. Bietet eigentlich dann eben die Sicherheit, dass du immer weisst, okay, die 10 Minuten Transaktionen, die sind korrekt. Die Miner, die die Blöcke können schreiben, die kommen Bitcoin über. Jetzt eben aktuell 3,125, das nimmt immer ab, bis eben, wie du richtig gesagt hast, im Jahr 2140. Das ist Punkt 1, oder? Also ich komme dort Bitcoin über. Der zweite Einkommensstream sind Transaktionsgebühren. Also, Ding ist, um die Sicherheit mindestens aufrechterhalten werden, müssen Transaktionsgebühren über die nächsten 115 Jahre massiv anziehen. Das werden sie, machen sie jetzt auch teilweise schon. Also letztes Jahr hat es viele Phasen gegeben, wo die Transaktionsgebühren mega hoch sind, weil der Platz in diesen 10-Minuten-Blöcken, der ist sehr limitiert. Oder? Also wenn du in die Blöcke hineinkommen mit deinen Transaktionen, dann musst du höhere Transaktionsgebühren zahlen. Oder? Also jetzt zwungenermassen müssen über die nächsten 115 Jahre müssen die Transaktionsgebühren hoch, sonst sinkt die Sicherheit. Das ist korrekt. Aber da sind wir eigentlich auf recht gutem Weg. Also da bin ich sehr positiv.
Und wie hoch sind denn Transaktionsgebühren, dass das funktioniert? Also ich nehme an, da gibt es wie Berechnungen. Die Transaktionsgebühren müssen ja irgendwie in einem Sweet Spot sein von «Es tut mir nicht weh, wenn ich eine Transaktion mache, sonst mache ich sie nicht». Es muss aber so viel dabei ausschauen, dass es systemsicher ist. Weißt du, von was reden wir denn da langfristig irgendwie? Was?
Ja, das ist enorm unterschiedlich, oder? Also jetzt gerade aktuell sind es etwa umgerechnet in Schweizer Franken, ist etwa 1.30 Franken, glaube ich,
okay,
wo du etwa zahlst, aber es ist auch schon massiv hoch. Und das ist dann übrigens noch etwas, aber das ist ja, wird es dann fast so eine Bitcoin-Episode, das ist etwas, wo du musst aufpassen, wenn du wöchentlich kleine Beträge kaufst, dann musst du dir das vorstellen, du hast eigentlich, wenn du wöchentlich zum Beispiel sagst, du kaufst für 20 Franken, dann tust du wie ein 20er-Noten in dein Portemonnaie, jedes Mal, oder? Mhm. Und wenn jetzt du hast 100 so 20er-Noten da drinnen und du willst nachher etwas kaufen für 2000 Franken, irgendwie sagen jetzt ein neues Velo oder so, dann zahlst du Transaktionsgebühren nicht auf 2000 Franken, sondern du zahlst 100 Mal auf 20. Das ist sehr wichtig, dem sagt man UTXO-Management. Das ist etwas, das haben die Leute massiv unterschätzt, oder? Und jetzt, wenn wir gerade mit dem davon ausgehen, dass Transaktionsgebühren werden aufgehen in der nächsten Zeit, dann gibt es ein Problem. Bitte. Ist einfach, musst ein bisschen im Kopf behalten.
Kann man es lösen irgendwie?
Ja, du musst es ein bisschen schlau managen, jetzt, wenn Transaktionsgebühren tief sind. Du kannst es wie zusammenpacken, oder? Du kannst sagen, dann sagen wir eben das UTXO-Management. Du nimmst dann, sagen wir jetzt, du hast die 100 mal 20, du nimmst die zusammen und packst sie in ein UTXO. Kannst du dir wirklich so vorstellen, wie wenn du 20er-Noten in einem Portemonnaie hast. Der Vorteil ist, du kannst einfach ein 20, wenn du etwas gehst, für 20 Franken kaufen, zahlst sie einfach nicht mehr, stellt irgendeine Frage. Wenn du alle zusammen hast, dann hast du jetzt in dem Fall, wo ich jetzt gesagt habe, hättest du jetzt halt eine 2000er-Note, gibt's nicht. Aber nun gut, musst du jetzt halt vorstellen, es wäre so. Das heisst dann aber dementsprechend auch, wenn du dann etwas kaufst, wenn du ein Pack Kaugummi gehst kaufen, zahlst du mit einer 2000er-Note. Also deine Gegenpartei weiss das auch. Also es ist immer so ein bisschen ein Abwägen zwischen Privatsphäre, wie viel packst du in ein Ding, oder? Also wenn du jetzt irgendwie ganze Bitcoin da drin hast und du gehst davon aus, der Preis entwickelt sich, dann gibst du das deiner Gegenpartei Preis, oder? Also es ist immer ein bisschen ein Abwägen, aber viel bei so kleinen Sparplänen ist das etwas, was du musst berücksichtigen. Also können wir sonst auch mal offline noch anschauen, wenn du Interesse hast.
Spannend, yes. Also, hey, mega spannend gewesen am Schluss. Noch ein bisschen Bitcoin-lastig, aber hoffe, ist okay gewesen für alle, die zugelassen haben. Und sonst sehe ich dann, dass irgendwo nach 50 Minuten alle raus sind, dann weiss ich es auch für mich. Viel mal bist du da dabei gewesen, hast du deine Story mit uns geteilt und dir noch ganz einen schönen Tag und viel Erfolg mit Berglinde.
Danke vielmals, Nico, hat es Spass gemacht. Ich hoffe auch für die Zuhörer. Sonst meldet ihr euch, falls ihr noch weitere Fragen habt. Danke.
Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.